Sehr geehrte Zuhörerinnen, willkommen im Radiostudio Radio Eagle. Mein Name ist Felix Kunst und ich bin hier heute mit meinem Kollegen Dimitri Schubert und wir haben heute einen sehr besonderen Gast hier. Ihr Name ist Helena Hirzer. Sie ist parlamentarische Arbeiterin in Österreich und hat auch selbst unsere Schule, das WIKO, besucht. Hallo.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, sozusagen bei meiner Alma Mater, WIKO, vor 5 Jahren absolviert und ja, richtig nostalgisch wieder hier zu sein.
Ja, Sie haben gerade gesagt, vor 5 Jahren hier maturiert. Wenn Sie mir oder uns einmal kurz schildern könnten, wie haben Sie das WIKO so empfunden? Vielleicht, wie waren Ihre Noten und was war zum Beispiel Ihr Lieblingsfach?
Ja, also über meine Noten werden wir auch reden, ja. Ich war von 2011 bis 2019 am WIKO und es war wirklich eine sehr coole Zeit. Ich denke sehr, sehr oft und gern an meine Schulzeit zurück. Und mein Lieblingsfach war Geschichte. Habe auch in Geschichte maturiert und habe sehr, sehr viel aus meiner Schulzeit mitnehmen können. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist, dass man Herausforderungen angeht, dass man eine Neugier in sich hat, etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu lernen. Und auch wenn es ein bisschen schwer wird, nicht aufzugeben und dran zu bleiben und seinen Traum zu leben. Und das WIKO bietet extrem viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, gerade aufgrund der modularen Oberstufe. Auch modulares Sportsystem gab es bei mir damals. Und das ist einfach sehr, sehr cool, weil man sehr individuell auch seinen Schulalltag gestalten kann.
Jetzt haben Sie wegen dem modularen System geredet, also ein bisschen über das Schulsystem. Da wollte ich fragen, wie ist Ihre Meinung zum Schulsystem? Oder hat sich irgendwas verbessert oder verschlechtert? Oder erkennen Sie Unterschiede im Gegensatz zu Ihrer Schulzeit und wie es jetzt bei uns zum Beispiel so ist?
Boah, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt ist, ob es das noch gibt, aber ich glaube schon. Ich finde das mega, mega wichtig und cool. Also ich hatte zum Beispiel auch Kochen. Und das war eigentlich eine der schönsten Erinnerungen, wenn ich zurückdenke, wie wir alle dann 4 Stunden lang zusammen waren und haben was gekocht, haben dann zusammen gegessen. Und ja, das ist einfach auch sozial extrem wichtig gewesen. Dann hatte ich eben auch politische Bildung. Darüber werden wir dann später auch noch sprechen. Das hat eigentlich meine Zukunft geprägt und dafür bin ich extrem dankbar. Und das ist einfach, was das WIKO auszeichnet, dass der Schüler und die Schülerin im Vordergrund steht und kein Schulsystem sozusagen oder so, dass man da schon individuell auch gestalten kann. Ja. Und ja, also mein Fach, was für mich so ein bisschen struggling war, muss ich sagen, war Englisch. Da habe ich extrem viel lernen müssen dann für die Matura. Aber ich habe dann im Studium wieder Business Englisch gehabt und jetzt fühle ich mich auch sicher in dem Fach. Und ja, man kriegt das dann auch hin mit viel Eigeninitiative, dass man dann alles gut absolviert.
Und jetzt nochmal, bevor wir nachher in eine Pause gehen, können Sie uns nochmal kurz sagen, was Sie bei Ihrem Job tatsächlich machen? Also was überhaupt Ihr Beruf so wirklich ist?
Ja, also wenn ich mal von vorne beginne, ich hatte in der Schule politische Bildung und da war ich im Grazer Rathaus und auch im Steirischen Landtag und da bin ich das erste Mal so mit Politikern, Politikerinnen so in Kontakt getreten. Ich fand das mega spannend, so was die alles machen und was man dafür benötigt, dass man das im Endeffekt auch so was vertritt, Themen vertritt. Und dann habe ich mich politisch bei einer Jugendorganisation engagiert in Graz auf kommunaler Ebene. Und dann was war nach der Matura im Sommer, da habe ich eben sehr, sehr viel gemacht, sehr viel mitgestalten können auch. Und dann bin ich nach Wien fürs Studium und dann bin ich zu meinem Job gekommen, eben als parlamentarische Mitarbeiterin. Das hat jeder Abgeordnete und Abgeordnete in Österreich, haben so persönliche Mitarbeiter. Die sind einfach so die rechte Hand, die arbeiten ihnen zu, die machen auch sehr viel Inhaltliches, aber auch Social Media, Pressearbeit und briefen die Abgeordneten sozusagen. Sehr, sehr vielfältig. Also man ist so Manager, Marketingverantwortlicher, alles Mögliche. Und da lernt man natürlich da viele Einblicke kennen. Und das WIKO hat mir da sehr gutes Rüstzeug mitgegeben, muss ich sagen.
Okay, super, danke. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Musikpause und hören uns danach ein paar Dinge über Ihren und ein paar Fakten über Ihren Job an.
Meine Frage ist, hat also Ihre Liebe zum Fach Geschichte, Ihre Entscheidung in die politische Richtung zu gehen, hat das das beeinflusst oder war das wirklich, wirklich nur Ihre eigene Entscheidung?
Ja, das hat es absolut beeinflusst. Also gerade, weil ja Geschichte und politische Bildung auch zusammenhängt, also wird ja oft gemeinsam auch unterrichtet. Und natürlich dadurch, dass ich dann noch in der Oberstufe die Möglichkeit hatte, wirklich mich spezifisch für das Modul politische Bildung einzuschreiben, war das natürlich extrem, dass das natürlich erst beeinflusst hat. Aber ja, ich habe mich eigentlich schon immer so gefragt, so wie kommt da Gesetz zustande oder wer beschließt, dass die Schule jetzt um 7.35 Uhr beginnt. Und das ist ja alles Politik. Man gestaltet aktiv mit und es ist einfach, man tut so einen Beitrag gesellschaftlich leisten. Und das ist halt einfach extrem schön. Und da war Geschichte auf jeden Fall auch ein Punkt für mich. Ja.
Das ist schön, ja. Und haben Sie da schon gewusst, dass Sie in die politische Richtung gehen wollen oder ist es erst später gekommen?
Na, das hat sich eigentlich echt so ergeben. Also ein Grundinteresse war schon immer da. Und eben durch den Kurs dann, als wir im Steirischen Landtag waren und im Grazer Rathaus, da haben wir eben auch mit dem damaligen Grazer Bürgermeister uns unterhalten können. Und da haben wir auch Fragen stellen können, so wie wird man Bürgermeisterin zum Beispiel. Und da habe ich gemerkt, okay, Politik ist ja eigentlich gar nicht so abstrakt und kompliziert, weil ich muss sagen, ich habe immer sehr großen Respekt gehabt vor Politik und denke so, wow, das ist ja voll kompliziert. Und man hat so das typische Bild als Politiker, so ein anzugtragender Mann, sage ich mal. Und ich gedacht, ja, das finde ich mir jetzt nicht so ganz wieder. Und da habe ich dann aber gemerkt, nein, eigentlich ist Politik extrem alltäglich, weil egal ob öffentliche Verkehrsmittel oder eben das Wahlalter, das ist ja alles Politik. Und da ist es dann eigentlich so das Interesse mehr geweckt worden und dann habe ich mich engagiert bei einer politischen Jugendorganisation, habe dann bei Wahlkämpfen ehrenamtlich mitgearbeitet. Also Ehrenamt war ein Riesenthema, muss ich sagen, einmal die ersten 3 Jahre, habe dann Praktika absolviert und habe dann gerade auf kommunaler Ebene, muss ich sagen, in Graz noch mehr Einblicke kriegen können. Und so kam das dann eigentlich. Aber man kann Politik jetzt nie so planen, muss ich sagen. Also das ist so einfach schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, auch beruflich dann das auszuüben. Mir war aber auch immer sehr wichtig, dass ich mein Studium eben mit dem Bachelor gerade fertig mache und jetzt auch den Master, weil Politik kann auch schnell aus sein. Und das ist auch sehr wichtig als junger Mensch, dass man sich das auch bewusst ist. Politik ist jetzt auch kein so Beruf, den man sagt, man ist jetzt Politiker oder Politikerin, weil das ist dann doch, man braucht noch ein zweites Gerüst, finde ich halt persönlich.
Das, ja, genau das wollte ich auch ansprechen. Ja. Sie haben sich ja schon eigentlich recht jung für die Politik interessiert und wir Jugendliche, wir sind eigentlich irgendwie so ahnungslos und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass Sie schon so früh engagiert waren.
Danke dir, das ist sehr lieb. Und ja, das habe ich aber wirklich dem WIKO auch zu verdanken, muss ich wirklich sagen, weil das WIKO macht da sehr, sehr viel auch. Wir waren zum Beispiel auch in Brüssel und haben da das Parlament angeschaut, waren im Steiermark-Büro in Brüssel und das war alles auf Initiative meiner damaligen Professoren. Und da sieht man schon, dass Schule einen wahnsinnigen wichtigen Beitrag dazu leisten muss, auch, dass die Schülerinnen und Schüler wählen gehen, dass sie sich interessieren dafür, für was steht der Partei, für was steht das Parlament, für was steht die Regierung eigentlich, was ist der Staat für einen persönlich. Und ich finde, da muss auch noch überhaupt in Österreich einheitlich noch mehr passieren, dass man politische Bildung auch viel mehr verpflichtender noch mehr macht, weil das wird schon auch oft noch so ein bisschen vernachlässigt und da ist das WIKO ein Vorreiter. Und das erzähle ich auch immer, wenn ich über meine Tätigkeiten rede, sage ich so, ja, die Schule ist einfach wahnsinnig wichtig dafür, dass junge Leute wissen, für was steht unsere Regierung, für was steht das Parlament. Und erst dann, wenn man das auch weiß, dann kann man sich ja engagieren, weil dann weiß man, auf was man sich einlässt irgendwie.
Genau. Und dann vom WIKO, wie war für Sie der Wechsel zur Universität? War das eher einfach für Sie? War es schwer? Haben Sie direkt gewusst, in welche Richtung es gehen wird?
Ja, also das war wirklich schwer, muss ich sagen, weil man denkt so erst mal, ist jetzt fertig und das war eben 2019, das war noch vor Corona und ich dachte, super, jetzt steht mir die Welt offen, jetzt kann ich alles werden und machen. Aber dann merkt man, okay, das Studium ist dann doch auch eine Herausforderung, auch dass man seinen Rhythmus findet. Und ich habe zuerst Jus studiert, 2 Semester in Graz. Und ich habe dann schnell mal gemerkt, okay, Juristin, es ist prinzipiell interessant, aber ich sehe mich jetzt nicht ganz so als Juristin und habe dann gewechselt. Also nach 2020 dann habe ich gewechselt auf BWL, eben doch auf Wirtschaft und bin nach Wien dafür gegangen, an die Wirtschaftsuniversität Wien, weil die auch einfach coole internationale Kontakte haben, weil die auch ein bisschen das Leben in Wien leben wollte, muss ich auch sagen dazu. Und ja, habe eben jetzt im Februar abgeschlossen den Bachelor und mache jetzt den Master in International Management. Möchte mich spezialisieren auf die Globalisierung von Unternehmen in Südostasien. Und ja, ist wieder eine neue Herausforderung, muss ich sagen. Aber man lernt auch, mit Herausforderungen umzugehen und auch neue Lebensumstände anzunehmen. Das ist auch, was man in der Schule lernt, finde ich. Und das ist auch wichtig. Aber ja, natürlich der Wechsel von dem geregelten Schulleben, sage ich jetzt einmal, zur Universität ist schon auch eine Herausforderung, weil man viel Selbstdisziplin und Selbstmanagement braucht.
Ja. Also viele eigene Entscheidungen, die man in der Universität treffen muss. Und wie ich gehört habe, streben sie immer nach weiteren Zielen und nach weiteren Hügeln zu überqueren.
Ja, voll. Also man könnte so sagen, ich finde so, mir hat mal ein Rhetorikprofessor Vico gesagt, in der Komfortzone gibt es kein Wachstum. Weil es in der Rhetorik im Endeffekt auch so ist, umso mehr Gestik, Mimik du machst im Endeffekt, umso besser kommt auf der Botschaft rüber. So ist es auch in der Karriere, finde ich, oder auch im Privatleben. Man soll immer nach neuen Herausforderungen streben oder sich was trauen. Man kann nicht immer alles können, aber man kann viel lernen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist zu mir ein bisschen, für mich ein bisschen ein Lebensmotto geworden, weil ich das sehr schön finde.
Ja, absolut. Verstehe ich, ja.
Ich hätte jetzt nochmal kurz eine Frage das zu einem Thema, was Sie vorher angesprochen haben, nämlich das Wahlalter. Was da Ihre Meinung dazu ist, ob es vielleicht für manche doch noch zu früh ist, weil wir, kann ich ja davon sprechen, teilweise auch bei wichtigen Entscheidungen quasi mitwählen dürfen. Und was da dann Ihre Meinung ist, ob man das vielleicht doch erhöhen sollte.
Ja, voll. Also ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich habe jetzt gerade mal im Radio gehabt, dass bezüglich der EU-Wahl, dass wir in Europa eines der wenigen Länder sind, wo man so früh wählen darf. Und ja, ich meine, einerseits ist es ein Privileg, dass man so als junger Mensch so einen wichtigen gesellschaftlichen Entscheidung was beitragen kann und dass man das auch das Vertrauen bekommt. Aber man muss schon sagen, mit 16, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit 16 habe ich noch nicht so gewusst jetzt, okay, für was steht die Partei. Oft ist das auch vom Elternhaus dann geprägt, die Entscheidung, oder vom Freundeskreis. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sagt mit 16, okay, man hat ein Wahlrecht und man sollte den Gebrauch machen. Und da ist auf jeden Fall das Appell auch an alle Schulen, dass man da wirklich auch die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, für was steht das und das, auch objektiv natürlich, dass man da auch einfach was man da ankreuzelt und für was die Partei steht. Weil man muss auch sagen, Journalismus ist auch nicht immer objektiv. Das ist oft dann auch ein bisschen eine vorgefertigte Meinung, dass man auch weiß, woher kriegt man die Infos. Was sind Quellen, die verlässlich sind, wo ich mich darauf vertrauen kann, okay, das ist jetzt relevant, weil über Politiker wird immer sehr viel auch privat irgendwas sehr schlecht dargestellt, ein schlechtes Licht gerückt, das sei dahingestellt, ob das manchmal stimmt oder nicht. Aber das ist auch wichtig, dass man weiß, dass man, wie man damit umgeht mit den Informationen, weil das ja gerade von der Medienwelt als sehr negativ dargestellt wird, die Politik, dass viele dann denken, ja, dann gehe ich halt nicht wählen, eigentlich ist das eh nicht, ändert das jetzt eh nicht, es wird ja nicht besser. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass da die Schule den Beitrag dazu leistet, dass man weiß mit 16, okay, ich weiß, für was steht. Und dann ist es auf jeden Fall gut, dass man mit 16 wählen darf, ja.
Okay, und Sie reden ja die ganze Zeit, oder wir reden die ganze Zeit von Politik und solchen Themen. Da wissen wir ja, dass Sie auch in so einem Job tätig sind. Falls Sie uns da mal kurz erklären könnten, was Sie überhaupt machen und was zum Beispiel Ihre Aufgaben sind.
Ja, voll. Also viele wissen, also wir nennen uns PAMIs sozusagen. Da viele wissen nicht, was ist ein PAMI? Ich meine, das ist schon sehr interner Begriff eigentlich. Also die parlamentarischen Mitarbeiter sind so die helfenden Hände eben der Parlamentarier in Österreich. Und unser Tag ist wirklich, ich mache das jetzt seit fast genau zwei Jahren. Und jeder Tag ist echt anders. Also manchmal hat man natürlich dann voll arbeitsintensive Tage, im Besonderen in der Plenarwoche, wenn dann der Nationalrat tagt und Gesetze, Regierungsvorlagen beschließt. Da ist uns die Arbeit sehr, sehr intensiv. Dann gibt es natürlich wieder mal ein bisschen entspanntere Tage, wo du halt auch mal Briefings vorbereiten kannst oder Social-Media-Kanäle betreust. Das kann man sich dann auch freier einteilen. Aber so prinzipiell, man ist im Endeffekt so immer im Einsatz. Also es gibt nicht diese fixen Arbeitszeiten. Es ist immer, kann immer was sein, man ist immer bei WhatsApp in Kontakt mit der Chefin und dann heißt es manchmal noch um 9, bitte kannst du mir da noch ein Posting machen, kannst du mir das noch schnell schicken. Also es ist immer so ein Available. Für Studium natürlich gut, weil für Studium ist es natürlich wichtig, dass man sich auch viel frei einteilen kann. Und das war für mich sehr wichtig, dass ich eben auch mein Studium fertig machen kann neben dem Job. Also dafür ist der Job wirklich sehr gut gewesen und es passt gut. Aber so von Aufgabengebieten, muss ich sagen, ist es sehr interessant, weil zum Beispiel es gibt die Ausschüsse. Das sind so Themengruppen sozusagen. Also zum Beispiel meine Chefin ist im Unterrichtsausschuss oder im Menschenrechtsausschuss, Landesverteidigungsausschuss. Und da bereitest du natürlich deine Chefin dann auch vor zu den gewissen Tops, Tagesordnungspunkte. Okay, warum wird dem Gesetz zugestimmt, warum wird es abgelehnt oder warum wird es vertagt. Also vertagt ist immer auf die Seite geschoben und es kommt dann nicht ins Plenum, es wird nicht im Plenum diskutiert. Da ist natürlich extreme Zusammenarbeit auch mit anderen Fraktionen. Das wirkt immer von nach außen so, als würde man sie nicht mögen. Aber das ist gar nicht so. Man arbeitet auch konstruktiv zusammen mit den Parlamentsclubs. Muss ich schon sagen, also ich bin mit anderen Fraktionen von Pamis ab befreundet, weil wir uns einfach verstehen, haben die ähnlichen Tätigkeiten, auch wenn man manchmal eine eigene, andere Meinung vertritt. Oder sehr oft, aber dann redet man drüber und diskutiert drüber, aber man schätzt sich trotzdem auch wert. Und das ist auch wichtig, dass man das weiß, dass man jetzt nicht so zerstritten ist oder so. Das wird oft so dargestellt. Aber ja, also viel Argumentation. Wichtigste in der Politik sind Argumentation, weil du musst immer deine Meinung irgendwie argumentieren. Und eben auch Terminvorbereitungen, administrative Sachen, Termine eintragen, Mails beantworten, Bürgeranfragen. Ich mache Parlamentsführungen. Also wenn du mal in Wien seid, dann müssen wir schreiben, dann mache ich eine Parlamentsführung. Das ist immer ganz schön, das wunderschöne renovierte Haus, in das wir im Jänner einzogen sind, herzuzeigen, weil es ist ja das Haus aller im Endeffekt, das ist ja auch von Steuergeld bezahlt. Es ist ja auch ganz wichtig, dass es öffentlich ist und dass jeder und jeder jederzeit sich das Haus anschauen kann. Da macht meine Chefin sehr, sehr viel Parlamentsführungen und ja, das sind so die Hauptfelder. Und Veranstaltungen machen wir auch oft mit Regierungsmitgliedern, weil es ja auch sehr wichtig ist als Abgeordneter, dass man auch den Kontakt zur Regierung pflegt, weil im Endeffekt muss man ja zusammenarbeiten, Exekutive und Legislative. Ist der Austausch auch sehr wichtig, der konstruktive, und da machen wir auch immer so Talks mit Ministern, wo ich das halt auch das inhaltliche Bespräch und mit Kabinetten, mit Ministerbüros. Also man ist auch Eventmanager sozusagen. Ja.
Und ich hoffe, ich habe da jetzt richtig nachgeforscht natürlich ein bisschen. Ich habe gelesen, dass Sie auch für Studenten zum Beispiel so was anbieten, zum Beispiel für Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Was machen Sie da?
Ja, voll. Also sehr, sehr gut recherchiert. Ich war während meiner Studienzeit an der WU Gleichbehandlungsfragenreferentin und habe mich da spezifisch für Frauen eingesetzt und für Familien. Zum Beispiel das Thema Studieren mit Kind oder auch, weil auch gerade in der Wirtschaftswelt sehr viele Vorstandspositionen oder so männerdominiert besetzt sind, dass man da eben auch Frauen im jungen Alter schon so empowert, dass man auch eine Führungsposition als Frau auch mit einem Kind anstreben kann. Und auch Finanzen für Frauen zum Beispiel, wenn man dann in Karenz geht, dann hat man im Endeffekt ein extremes Pension Gap, weil man weniger Pension verdient, weil man nur in Teilzeit mehr arbeitet und dann nicht mehr so eine gute Chance hat auf eine Führungsposition. Und da habe ich so Workshops gemacht mit verschiedenen Role Models und ja, das war eine mega coole Zeit. Also ich habe das 2 Jahre lang gemacht, habe es im Juni, letzten Juni abgegeben. Aber es war echt schön, auch so viel zu merken. Man kann auch als nur, ich sage jetzt Studienvertretung oder so, aber was bewirken. Und da hat man eine riesen Reichweite eigentlich auf der Uni, dass man da auch viele mit Themen berührt und auch Bewusstsein schafft, Awareness schafft für Themen. Und ja, das hat mir auch, muss ich sagen, das hat mir jetzt ein bisschen zu meiner Chefin gebracht, weil sie macht auch sehr viel für Frauenpolitik und ich damals eben durch die Studienvertretung, und so bin ich auch ein bisschen zu meiner Chefin gekommen. Also das war auch ein Side-Fact, ja.
Und vielleicht zu einer kleinen persönlichen Frage. Ich hoffe, Sie müssen sie natürlich nicht beantworten, aber haben Sie vielleicht selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, weil Sie gesagt haben, Gleichberechtigung der Frau, ob Sie irgendwelche vielleicht schlimmeren Erfahrungen gehabt haben, warum Sie sich dafür vielleicht noch mehr einsetzen wollten?
Ja, also ich glaube, jetzt nicht spezifische Erfahrung, aber es ist schon so, dass man oft unterschätzt wird. Das ist immer so, boah, ja, das süße Mädchen sozusagen, dem wird nicht so viel zugetraut, und das merkt man schon auch. Männer, also Burschen gerade in der Politik, haben ein besseres Netzwerk oft, die unterstützen sich mehr. Viele Frauen unterstützen sich auch nicht so gegenseitig, das ist halt auch leider ein Problem oft. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man auch Vorbilder schafft, und weil oft Frauen nicht so sichtbar sind, gerade in manchen, zum Beispiel in der Finance-Branche oder so. Und doch, also es hat sich jetzt schon gebessert, finde ich wirklich. Da wurde jetzt auch viel umgesetzt. Ich habe meine Bachelorarbeit auch geschrieben über die Effekte von Frauen- und Familienpolitik auf den Zugang von Frauen zu Führungspositionen der Privatwirtschaft. Und da habe ich das auch sehr genau erörtert, an was das liegt. Und das ist wirklich so, ich glaube, nur 9,5% von den ganzen Vorstandspositionen sind Frauen in der Privatwirtschaft. Und das ist schon wenig. Das ist natürlich aber auch wegen den Kindererziehung dem Ganzen verschuldet. gerade da ist es extrem wichtig, dass man da auch Möglichkeiten schafft und dass die Regierung da ein Konzept hat, wie Frauen auch arbeiten können neben Kindern und auch ihre Karriereleiter weiter raufgehen können, da nicht stehen bleiben irgendwann. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ja, ich meine, so Unterschätzung ist halt eigentlich das Hauptthema, ja. Das glaube ich schon, da habe ich schon eine Erfahrung gemacht, ja.
Würden Sie vielleicht auch sagen, dass vielleicht manche Frauen eher Angst davor haben, sich für so einen Beruf wie Sie zum Beispiel entscheiden, dass sie vielleicht von Männern, wie man oft hört, übertont werden oder irgendwas anderes oder blöde Bemerkungen kommen? Ist vielleicht das auch ein Faktor, der da mitspielt?
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall schon so, dass sich da, das ist als Frau oder als Mädel, also mit 19, 18, da schon schwer ist, dass man da durchsitzt, weil es sehr schwer ist, weil Netzwerken ist ein Riesenthema natürlich. Man braucht auch ein Netzwerk und das ist halt dann immer so schwer, wo es dann so, Burschen tun sie da leichter, die können das auch vielleicht besser. Es kann schon sein, dass da Frauen einfach oft ein bisschen mehr sich trauen müssen, weil natürlich Männer und Frauen sind nicht gleich vom Verhalten her, das ist nachgewiesen, aber sie müssen die gleichen Chancen haben. Und das muss auch auf die Frau, also ich finde nicht, die Frauen müssen sich ändern, sondern das System muss sich ändern. Und das ist ein wichtiger Ansatz, finde ich. Es gibt eigene Frauennetzwerke mittlerweile schon, auch in der Politik gibt es eigene Frauenclubbings, wo man eben sich unterstärken. Also ich muss sagen, ich habe den Job, meine Vorgängerin war eine Frau, meine Chefin ist eine Frau, also ich habe eigentlich auch ein Frauennetzwerk und ohne dem hätte ich das nicht geschafft, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja.
Und gab es schon mal im Parlament Situationen, wo Sie in einer Diskussion waren und da war vielleicht ein Mann, der gedacht hat, jetzt kann er, wie man sagt, über Sie drüber fahren zum Beispiel und da haben Sie sich dann gut verteidigt, hoffentlich natürlich, und haben dann ihn zurückgewiesen im besten Fall?
Ja, also es ist schon so, witzigerweise bei Parlamentsführungen, da kommen dann immer so 30, 60 Leute, sind so Stakeholder von meiner Chefin auch und ich kenne die Leute halt nicht. Und das ist schon ganz witzig, die sind dann schon auch manchmal so ein bisschen Bemerkungen, die echt nicht okay sind und wo man denkt so, oh mein Gott, also das geht einfach nicht. Und da muss man natürlich schlagfertig sein und sagen, ich finde immer, man darf jetzt nicht so sagen, wow, man ist dann gleich so eingeschnappt oder so, man muss das mit ein bisschen Humor, aber Bewusstsein schaffen, dass man sagt, okay, ja, einen Witz ein bisschen draus machen, aber dass es ihnen klar wird, das ist nicht anbracht. Und weil auch Frauenpolitik geht nur mit den Männern. Also ich finde, das braucht beides und das geht nur zusammen und dann kann man sich schon mit Schlagfertigkeit da ganz gut drüber retten. Aber ich hoffe, dass das irgendwann auch mal aufhört mit solchen Bemerkungen, die einfach wieder sexistisch sind. Ja.
So, herzlich willkommen zurück aus unserer kurzen Pause. Jetzt geht's weiter und jetzt wird uns Frau Hirzer etwas über das oder ihre Meinung hoffentlich über das Schulsystem jetzt wiedergeben und wie sie das Ganze findet.
Also generell die Frage wäre mal, finden Sie, es ist zu wenig ausgebaut, perfekt ausgebaut oder schon vielleicht aus Ihrer Sicht zu viel oder generell sollte da irgendwas verändert werden mit den Workshops oder so?
Ja, also ich muss sagen, prinzipiell in Österreich sind wir echt privilegiert, dass im Endeffekt Bildung frei ist, also auch Studium etc., dass wir haben wirklich viele Möglichkeiten in Österreich, im Vergleich jetzt zu Amerika zum Beispiel. Und da sind wir sehr privilegiert und das ist auch, dafür kann man auch wirklich dankbar sein, dass im Endeffekt Bildung wirklich für jede und jeden zugänglich ist. Das ist extrem wichtig auch. Und ja, also es ist witzig, weil meine Chefin ist auch im Unterrichtsausschuss, weil meine Chefin ist auch Lehrerin eben. Und da habe ich auch viel mit Bildungspolitik zu tun. Und natürlich gibt es da schon einen oder anderen Punkt, wo man sagen muss, da braucht es Verbesserungsvorschläge. Das WIKO ist da tatsächlich wirklich schon sehr gut, gerade aufgrund dieser Module, wo man auch schon auf die Schülerinnen und Schüler eingeht. Und auch vom Ganzen finde ich auch von den Klassengrößen und so sehr gut, aber zumindest bei mir so sehr gut. Und da gibt es natürlich schon auch wieder Probleme, also gerade speziell in Wien, dass es eben im Endeffekt zu große Klassen gibt, dass auch viele Schülerinnen und Schüler mit Integrationshintergrund sind, die nicht so gut Deutsch sprechen. Das ist dann wieder sehr schwierig, dass man da alle auf einen, sagen wir mal, einen gleichen Nenner bringt. Das ist auf jeden Fall die Herausforderung der Zukunft aufgrund von Integrationszuflüssen eben, dass man da auch die Schule, die Qualität erhaltet, aber auch jeden Schüler, der in Österreich ist, mitnimmt. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahre, oder die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall finde, was es braucht, ist verpflichtende politische Bildung, aber nicht nur so im Unterricht aus dem Buch, sondern wirklich auch so Politik zum Angreifen. dass verpflichtende Besuche bei, in politischen Institutionen, eine Wien-Exkursion, Exkursion ins Parlament, es gibt zum Beispiel die Demokratiewerkstatt, da verbringt man einen Nachmittag mit einem Abgeordneten von verschiedenen Fraktionen und kann mit denen einen Podcast aufnehmen, führt mit denen ein Interview, ich habe da immer wieder meine Chefin begleitet, das ist so cool und das ist genau das, was man braucht, diese Politik zum Angreifen, damit auch Leute sagen, okay, kann man das vorstellen, ich möchte mich engagieren nebenbei, braucht es das, weil wir im Endeffekt, das ist unsere Zukunft und wir müssen unsere Zukunft auch gestalten. Deshalb ist es wichtig, dass jeder und jeden dafür sich auch interessiert, weil das ist schon auch, da werden schon Entscheidungen getroffen, die einfach wahnsinnig wesentlich sind für unser späteres Leben auch. Und Berufsbildung ist auch ein Riesenthema, finde ich. Da hat das WIKO ja auch schon, also ich hatte eine Betriebserkundungswoche, dann Sozialpraktikum und das war echt cool. Bin auch voll froh, dass das WIKO das Angebot, also dass wir das machen mussten, weil das haben nicht alle und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil also du bist dann fertig und denkst so, ja, okay, was mache ich? Was arbeite ich? Das ist aber auch nach dem Studium. Du bist im Studium fertig und denkst so, ja, okay, was arbeite ich? Wie ist überhaupt Arbeiten? Welche Skills werden da benötigt? Und ich finde das auch Zitat sehr schön, zum Beispiel, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Und das finde ich gerade auch bei politischer Bildung wichtig, dass man Erfahrung macht. Austausch mit verschiedenen Fraktionen, Podiumsdiskussionen zum Beispiel. Dass man, das WIKO hat da in meiner Zeit Art Podiumsdiskussionen zum Beispiel gehabt mit Politikern. Mega cool. Und das ist das, was es braucht, um einfach auch diese Politikverdrossenheit, die oft jungen Leuten nachgesagt wird, gegenzusteuern. Weil es nicht stimmt im Endeffekt. Man muss nur die Bedingungen so bieten, dass man im Endeffekt das Interesse geweckt wird. Ja, das sind so die zwei Sachen, wie zur Betriebserkundung, auch Berufserfahrung schon in der Schulzeit zu sammeln und politische Bildung.
Sie haben ja vorher gesagt, dass Sie das, also das ist ein Pflichtfach, also dass das Fach politische Bildung zum Beispiel als Pflichtfach kommen sollte. Würden Sie, wenn das Fach kommt, dann auch das Wahlalter von 16 dann wieder unterstützen? Sollten die Schüler in dem Alter eben genug gebildet werden in diesem Thema?
Ja, also ich finde es gut, dass mit 16 gewählt wird. Nur ich finde eben, dass es politische Bildung braucht, dass man mit 16 einfach weiß, was man ankreuzt. Und absolut, das ist ein Ansatz, dass man das umso wichtiger ist, politische Bildung, aufgrund unseres Wahlalters, dass er Privileg sein sollte und dass man das bewahrt, braucht es politische Bildung.
Und noch eine Frage, weil Sie gerade gesagt haben, dass man nicht einfach irgendwas ankreuzelt. Glauben Sie, ist es bei vielen Jugendlichen der Fall oder ist sogar der Mehrheit der Jugendlichen eher zurückhaltend und sagen, ja, ich gehe lieber gar nicht wählen, bevor ich irgendwas wähle? Und was würden Sie natürlich besser finden, wenn Sie sich jetzt aussuchen müssten?
Auf jeden Fall wählen gehen. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass man sein Wahlrecht Gebrauch macht. Es ist ein Privileg, in einer Demokratie zu leben. Das ist leider nicht überall auf der Welt so. Und das ist das Allerwichtigste, wählen gehen und im Idealfall natürlich noch wissen, was man wählt und da einfach ja, sich zu erkundigen. Also ich kann jetzt eben mitgeben, wir haben jetzt in der Steiermark 3 Wahlen vor uns. Wir haben die EU-Wahl, wir haben die Nationalratswahl und die Landtagswahl. Wirklich sich zu erkundigen, Statuten zu lesen von verschiedensten Parteien, Wahlprogramme. Das wirklich sich da konstruktiv auszutauschen, so pro und contra, wo sehe ich mich wieder, welche Partei vertritt mein Interesse am meisten, von wem fühle ich mich am besten vertreten und dann ist das, bin ich mir sicher, dass ganz, ganz viele wählen gehen werden und die richtige Entscheidung treffen.
Und es gibt ja immer wieder, zum Beispiel auf YouTube gibt es zum Beispiel so Interviews, wenn gerade so eine Wahl ansteht, von zwei Vertretern und von zwei verschiedenen Parteien natürlich und da wird ja oft sehr scharf geschossen, sage ich mal. Glauben Sie, ist da oder wird da das Wahlprogramm von den jeweiligen, sage ich mal, Vertretern ein bisschen bewusst verändert, um eben auch junge Zuschauer oder generell Zuschauer ein bisschen heranzulocken? Oder wie denken Sie darüber?
Ja, ich meine, sicher, man weiß schon auch, dass es wichtig ist, dass man junge Leute mit auf uns an Bord holt, weil ohne geht's nicht. Und da ist es sicher auch schon ein Thema, dass man Junge anspricht. Man möchte ja auch, dass junge Leute kandidieren, auf guten Listenplätzen sozusagen, dass man eben sich auch sie wieder, also vertreten fühlt als junger Mensch, dass man sich wieder erkennt. Schon ein Thema, absolut. Also gerade Jugendpolitik und so Schulpolitik ist ein Thema, wo sie natürlich dann auch drauf eingehen. Aber man muss auch wissen, das entscheidet jetzt nicht nur der Kandidat, der da vorne steht, sondern das ist ein Prozess, das Wahlprogramm, wie das entsteht, das ist schon ein jahrelanger Prozess, bis das entwickelt wird mit verschiedensten Experten und so weiter. Also das zum Beispiel ist auch die Schülerunion zum Beispiel, sind ja auch zum Beispiel Freundinnen von mir, waren in meiner Schulzeit bei der Schülerunion engagiert und die haben da auch zum Beispiel, man hat auch einen Austausch zum Beispiel mit der Schülerunion, wo man dann zum Beispiel auch schaut, okay, was wollen die und wie kann man jetzt deren Interesse gut auch vielleicht vertreten. Also das ist der Austausch und der Dialog ist ein ganz wichtiges Thema in der Politik und so entsteht dann auch das Wahlprogramm. Aber wichtig ist natürlich, dass es realistisch ist. Also wenn man es jetzt wünscht, man hat nur mehr 4 Stunden Schule am Tag, dann geht das halt nicht. Aber
Und denken Sie, dass man sich die Informationen von den jeweiligen Parteien wirklich direkt vom Wahlprogramm und von deren Homepage holen sollte oder dass man vielleicht verschiedene Quellen sich holen sollte, aber da muss man ja vielleicht auch aufpassen, weil manche haben ja andere Meinungen. Oder finden Sie, sollte man wirklich direkt sich selber eine Meinung holen und einfach selbst direkt auf der Homepage von einer Partei zum Beispiel nachwählen, was ihr Wahlprogramm ist?
Ja, auf jeden Fall kritisch auch hinterfragen, was man findet. Also es ist nicht immer eben objektiv. Deshalb muss man schon wissen, in welche Quellen, zum Beispiel gut ist da, jetzt da also Medienquellen, eine Qualitätszeitschrift. Wenn man jetzt natürlich manche Zeitschriften was Boulevard Presse oder so nimmt, dann ist das oft nicht richtig, was da steht oder beeinflusst die Meinung. Aber verschiedene Quellen, es braucht eine Vielfalt, wie man sich informiert. Also natürlich auch bei der Partei direkt ist es einmal ein gutes, gerade das Wahlprogramm kann man downloaden, das ist einmal ein gutes Gerüst, aber dann auch verschiedenste Interviews vielleicht lesen, auch kritische Quellen und ja, viele verschiedene Quellen heranziehen, dass man sich eine Meinung bilden kann.
Und was mich noch sehr interessieren wird, weil Sie vor allem wegen Ihrem Beruf auch, wenn Sie zum Beispiel die Macht zu allem hätten, irgendwas zu verändern, wenn es einfach funktionieren würde, was wäre so ein Punkt, wo Sie sagen würden, ja, das würde ich jetzt sehr gern verändern. Es kann bezogen sein auf Politik oder auf die Stellung der Frau, worüber wir auch ein bisschen geredet haben, oder über generell einfach ein Thema, was Ihnen jetzt so spontan einfällt.
Boah, das ist wirklich schwer, weil es ist halt immer so, oft eine Meinung oder ein Wunsch, das ist abhängig von deinem Standpunkt, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, es gibt viele Sachen, wo man sich denkt, na, das bräuchte es noch, das bräuchte es noch. Aber wir machen, also es wird sehr, sehr viel schon gemacht, was sehr positiv ist. Und natürlich jetzt zum Beispiel als Mädel denke ich mal so, okay, wenn ich mal eine Familie möchte ich da noch auch Karriere machen. Das ist für mich so ein persönlicher Wunsch, wo ich sage, ich möchte eine gute Kinderbetreuung haben, eine qualitätsvolle Kinderbetreuung. Und da hoffe ich halt auch, dass es möglich ist, dass es da noch mehr berufstätige Mütter noch mehr unterstützt werden, auch im ländlichen Gebiet. Das ist so ein persönlicher Wunsch von mir. Und sonst, vielleicht finde ich welche Sachen im Wahlprogramm wieder.
Muss ich mal schauen. Wenn ich kurz fragen darf, die Stellung zwischen Mann und Frau wird ja immer besser, dass die Frau auch zum Glück immer einen höheren Stellenwert auch hat. Würden Sie da sagen, dass es zum Beispiel, also oder haben Sie da persönliche Erfahrungen, wo Sie mal auch so unterdrückt wurden, so wenn Sie darüber mal kurz reden wollen würden?
Na, das nicht. Also ich finde immer so, man sollte es jeder so im Empowerment, dass man halt vielleicht mehr so Frauenförderungsprogramme, zum Beispiel auch in Unternehmen gibt, dass es da so ein Netzwerk Peergroups gibt. Aber na, das muss ich sagen, das nicht, weil wir leben da, also es hat in Österreich haben wir auch da viele Privilegien, dass es im Endeffekt schon eine gleichgestelltere Gesellschaft ist als jetzt in anderen Ländern. Aber es braucht einfach mehr noch, gerade auch hinsichtlich von der Karriere, mehr Chancengleichheit. Das ist schon das, was auf jeden Fall ein Thema ist, wo aber schon sehr viel, muss ich sagen, mich im Zuge meiner Bachelorarbeit herausgefunden, dass da schon sehr viel gemacht wurde und man das dann auch auf den Zahlen, auf den Quoten sieht, dass das steigt. Es steigt und es wird besser und ich glaube, wenn man da so weitermacht, wird sie dann noch viel tun. Zum Beispiel das automatische Pensionssplitting ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Das ist zum Beispiel, dass man, das wurde noch nicht umgesetzt, aber das wäre zum Beispiel auch cool, wenn das umgesetzt werden würde, dass man zum Beispiel, wenn man in Karenz geht, dass man dann im Endeffekt, gibt es viele Frauen, die dann in Altersarmut geraten. Ich kenne das immer auch vom Bekannten oder Verwandten, weil die dann durch die lange Teilzeit weniger Pension bekommen und dann viel weniger Geld und sich dann auch oft das nicht leisten können, so das Leben, das sie vielleicht gewohnt waren mal. Das ist ja wichtig, dass man da das Elternteil, das arbeitet, auch einen Teil seiner Pension abgeben muss für das Elternteil, das daheim ist. Dass das automatisch kommt und nicht mehr beantragt werden muss, weil es viele einfach nicht wissen, ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass sowas kommt, dass da einfach noch die Gleichstellung oder Chancengleichheit im Leben noch mehr ausgeglichen ist.
Aber Sie würden sagen, wir sind trotzdem auf einem guten Weg, dass es alles besser wird.
Absolut, wir sind auf einem guten Weg und ich bin sehr optimistisch, dass wir in Österreich da noch viel erreichen werden und für unsere Gesellschaft. Und ich bin auch gespannt, was alles kommt, was im Herbst kommt nach der Nationalratswahl. Das weiß man auch alles nicht. Ja, sind wir mal gespannt, aber ich bin optimistisch.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie heute hier bei uns waren und auch bei den Zuhörern. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs tolle Moderieren. Danke.